Amen. Vielen Dank euch, der Band. Jetzt habe ich Sie begrüßt und jetzt die Band haben wir begrüßt. Wen wir noch nicht begrüßt haben, ist Professor Dr. Volker Gekle, Pfarrer. Ich freue mich ganz arg, dass du da bist. Ihr dürft nochmal klatschen. Hallo. Ich glaube, so richtig vorstellen braucht man ihn in unseren Kreisen wohl den wenigsten. In unserem Flyer steht manches über dich drin. Jahrgang 64, du bist schon einiges älter wie ich. Ich will jetzt nicht sagen,
er war mein Student, wollte ich auch mal sagen. Genau, hier.
Genau. Ne? Also, noch kommen, ja. Verheiratet mit 3 Kindern im Teenageralter, theologischer Lehrer am Bengelhaus. Da haben sich unsere Wege das erste Mal so richtig gekreuzt.
Hat sich Wobei, lohnt.
Das
ja?
war nur ein Jahr, weißt du? Ja? In ja, der Erinnerung kommt mir das länger vor. Ja. Es war prägend. Heute bist du Rektor der Internationalen Hochschule Liebenzell und dort Professor für Neues Testament. Das sind so die harten Fakten. Jetzt kommen die Weichen. Manche kennen dich aus der Jugendzeit, aus gemeinsamen Jugendkreiszeiten. Ne? Cannstatter Jugendkreis war das, gell?
Das soll so sein, ja. Ja.
Also eigentlich Brüderbundler, das schreiben wir uns immer noch ganz stolz auf unsere Brust. Wir kennen dich von etlichen Predigten aus Jugendgottesdienste, Stiftskirche und vieles mehr. Als Familienvater kennen wir dich nicht so gut. Ich saß einmal bei euch beim Grillen auf dem Balkon, damals in Tübingen. Da habe ich ein bisschen Familienleben kennengelernt von euch. Aber jetzt will ich mal versuchen, etwas mehr so in euer familiäres Privatleben einzudringen, sofern du das gestattest. Ich frage mal, bist du ein Familienmensch?
Ja, eigentlich nicht so arg, weil ich bin Einzelkind. Meine Eltern, das sind ganz typische, diese Kriegsgeneration noch. Mein Vater war noch im Krieg und die haben sich sehr spät kennengelernt, konnten sehr spät heiraten mit diesen ganzen Nachkriegsverwicklungen. Und ich bin auch sehr spät in ihrem Leben erst zur Welt gekommen und blieb dann das einzige Kind. Und als Einzelkind wirst du selten so ein richtiger Familienmensch. Dir fehlen Geschwister, die dir mal eine in die Fresse hauen oder irgendwie, wo man dann auch mal umgekehrt austeilen kann, wo so die Reibungen des Lebens geübt werden. Das hat es bei mir nie gegeben. Als Einzelkind ist man relativ gepampert. Und als Einzelkind lernt man es eigentlich auch allein unterwegs zu sein. Ich komme allein ganz gut klar im Leben und von daher, ich musste das erst lernen.
Tust du dich dann schwer jetzt in der Familie, in deiner Familie damit?
Schwer nicht, aber ich musste manche Dinge lernen, die andere, wenn sie 2, 3 Geschwister haben, von allein mitbringen. Das bringen Einzelkinder nicht automatisch mit.
Gibt es was dich sehr geprägt hat in deiner Herkunftsfamilie, wo du sagst, bin ich heute noch dankbar dafür?
Meine Eltern waren einfache, aber aufrichtige Menschen. Und als Kleinkind lernt man, indem man sieht. Eine Szene, die völlig beiläufige Szene, aber irgendwie blieb mir die hängen. Wir waren da in einem großen Supermarkt einkaufen und dann blieb ein Päckchen Umschläge, Kuverts im Einkaufswagen aus Versehen liegen. Und meine Mutter schiebt das durch die Kasse durch und merkt beim Einladen dieses Kuvertpäckle. Ist da nicht über die Kasse gelaufen. Dann läuft sie 100 Meter zurück und bringt das Ding zurück. Und allein diese Aktion, wir nehmen nichts mit, was wir nicht bezahlt haben, war für mich eine Botschaft, okay, das sind Regeln im Leben, die wir achten. Und das sackt sich tief dann in so ein Kinderherz rein. Und für dieses Lebensvorbild bin ich sehr dankbar.
Gibt es auch was, das ist schwierig zu fragen, sind Angehörige von dir da?
Nö.
Okay,
nö.
Dann können wir über alles reden. Gibt es aber was, wo du im Nachhinein denkst, das war nicht so hilfreich, würde ich gerne anders machen? Und ich sage das mit ganz großer Hochachtung vor unseren Eltern, dass nicht immer alles fehlerfrei ist, ist gar keine Frage, ist bei uns auch so. Gibt es was, wo du sagst, würde ich gerne besser machen?
Meine Eltern gehörten zu einer Generation, die sich durchschlagen musste nach dem Krieg, wo man nicht geübt und trainiert war, über viele Dinge offen zu sprechen. Man hat über vieles so ein Mäntelchen drüber gezogen, hat es auch vor dem Kind, vom Bub, ein bisschen versteckt. Und das musste ich in meiner Generation lernen, über Dinge reden zu lernen, offen zu werden, transparent zu werden. Aber da hat jede Generation ihre Stärken und ihre Schwächen und muss jede Generation Neues lernen. Aber so dieses offene Gespräch über Dinge, das war jetzt denen nicht in die Wiege gelegt.
Ein paar ganz spontane Fragen, spontane Antworten. Auf Familienfeiern freue ich mich. Wie geht's weiter?
Auf die Schwarzwälder Kirschtorte.
Ich habe auch damit gerechnet, dass du sagst, nie. Aber okay.
Nein. Also eine gute Torte ist okay.
Wenn ich am Sonntagmittag keinen anderen Dienst habe, dann mache ich?
Entweder Mittagsschlaf oder ich gucke mit der Familie Formel 1. Was soll ich sagen? Ich meine,
das ist ja, du musst ehrlich sein, das hast du gelernt von deinen Eltern. In unserer Familie ist uns besonders gut gelungen?
Der Urlaub. Wir haben eine gute Urlaubskultur. Also bin ich selber erstaunt, dass unser 19-Jähriger, der ist dieses Jahr nochmal mitgegangen, weil er sagt, das ist richtig cool mit euch. Und das finde ich schon, also da sage ich, da ist uns etwas gelungen, was vielleicht nicht alle so gelingt. Aber die Urlaube, da investieren wir auch einiges, auch an Programm, an Engagement. Wir haben schon Urlaube gemacht, da mussten die Kinder Vorträge halten.
Und Sie gehen trotzdem noch.
Haben Sie heute noch positive Erinnerungen, wollte ich mal sagen hier. Also, es war nicht so schlimm, dass man nämlich Gott, aber das ist richtig gut.
Vielen Dank, Volker, wir freuen uns, dass du da bist. Wir singen noch ein Lied und nach dem Lied werden wir mit hineingenommen, nochmal in einen anderen Blickwinkel von Familie. Da wird uns Mirko Lau mit Julia und Sigitinis mit Alicia hineinnehmen und dann wird man mal gucken, wie so typische Familienszenen auch abgehen und dann freuen wir uns direkt im Anschluss an deine Predigt. Vielen Dank.
Solche Probleme sollte man haben. Andachtsbuch oder Losungsbuch, wenn das die Grundkonflikte unserer Familien sind, dann wäre das Paradies nicht mehr weit. Wunderschöne Szene. Vielen Dank euch für dieses tolle Anspiel, für diesen Humor, für diese Selbstironie. Wenn wir heute über Ehe und Familie reden, dann reden wir drüber, weil wir in tiefster Seele erschüttert sind und weil uns fundamentale Gewissheiten abhanden gekommen sind. Es geht in unseren Familien, wenn wir ehrlich sind, nicht nur um so Luxusprobleme, ob man aus einem Losungsbuch eine Losung liest oder ein Andachtsbuch nimmt. Wir haben fundamentale Fragen zu beantworten. Uns ist im Blick auf Ehe und Familie die Gewissheit abhanden gekommen. Die Gewissheit über fundamentale Grundlagen. Und dieser Gewissheitsverlust hängt damit zusammen, dass wir die Gewissheit über Grundlagen unseres Menschseins verloren haben. Gewissheiten über die Grundlagen, wer wir sind. Gewissheiten über unsere Identität. Meine These ist, dass unsere Krise über in Blick auf Ehe und Familie elementar damit zu tun hat, dass wir nicht mehr wissen, wer wir Menschen sind. Dass wir nicht mehr wissen, was unsere Bestimmung ist auf dieser Welt, wozu wir berufen sind. Für die wesentlichen Beziehungen meines Lebens, da muss ich das Wesentliche über mich selbst wissen, muss ich das Wesentliche über mich und von mir selbst und vom Nächsten kennen und begreifen. Ich muss die Grundberufung meines Lebens erkennen und verstehen. Wer seine Berufung nicht kennt, der kennt auch den Sinn seines Lebens nicht. Der findet auch das Ziel seines Lebens nicht. Ich muss wissen, wer ich bin, was meine Identität ist, um meinen Weg finden zu können und um den Weg mit den Menschen, mit denen ich auf dem Weg bin, finden zu können. Das Erste, was wir für unsere Ehen und Familien brauchen, ist eine neue Gewissheit. Das ist mein erster Punkt, den ich hier betonen möchte. Wir brauchen eine neue Gewissheit über die Berufung unseres Lebens. In unserer Liebenzeller Hochschule haben wir in jedem Semester eine Andachtsreihe. Eine Andachtsreihe über ein biblisches Buch oder über ein biblisches Thema. Und dieses Semester andachten wir uns durch die Berufungen Gottes hindurch. Lauter Berufungstexte sind dieses Semester das Thema unserer Andachten. Da behandeln wir die Berufungsgeschichten der Bibel, Abraham, Mose, Jeremia, Paulus, Petrus und so weiter und so fort, lauter Berufungstexte. Und bei diesen Berufungen geht es ja immer um die geistliche Berufung für einen einzelnen individuellen Menschen. Ein bestimmter Mensch soll in Gottes Geschichte eine bestimmte Rolle und ein ganz bestimmtes Amt übernehmen. Und diese Frage nach der ganz individuellen Berufung meines Lebens ist ja auch das Top-Thema junger Menschen. Das Top-Thema unter unseren Studierenden. Ein junger Mensch, der heute Abitur macht, der hat in Deutschland 23.000 Berufsmöglichkeiten, 23.000 Chancen, was er werden kann. Herzlichen Glückwunsch, kann man nur sagen. Das Problem ist, er kann sich nur für eine einzige entscheiden. Und was dieses Problem noch deutlich verschärft, ist, dass er mit 19 Jahren weder weiß, wer er ist, noch was er will, noch was er kann und auch nicht, was er soll. Und da soll ich mich zwischen 23.000 Chancen entscheiden. Das ist die große Krise junger Menschen. Und deshalb ist diese Frage, was ist die Berufung meines Lebens, was ist die Bestimmung meines Lebens, eine ganz elementare Frage. Was soll ich machen und wie kriege ich raus, was Gott von mir will? Aber es geht ja immer um meinen individuellen Weg. Und jeder hätte gern so eine klare Stimme aus dem Himmel, wie sie Abraham, Mose, Gideon oder Jeremia gehört haben. Nur wir hören diese Stimme so nicht. Nun ist aber eines, und das ist heute Morgen entscheidend, eines sehr wichtig, alle diese geistlichen Berufungsgeschichten von Abraham, Mose und Jeremia und so weiter, die stehen nicht am Anfang der Bibel. Die erste Berufungsgeschichte der Bibel ist keine individuelle Berufung, sondern eine allgemeine, eine kollektive Berufung. Und sie steht im ersten Kapitel der Bibel und das erste Wort überhaupt, das Gott an Menschen richtet, ist eine Berufung. 1. Mose 1, erstes Kapitel, Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Bevor es um Heilsgeschichte geht, bevor es um Erlösung geht, bevor es um Jesus geht, bevor es um Gemeinde geht, bevor es um Mission geht, bevor es um die vielen individuellen Berufungen in der Bibel geht, geht es um eine ganz allgemeine Berufung. Da geht es um das Geschlecht, da geht es um Ehe, da geht es um Sex, da geht es um die Familie und dann geht es auch noch um Arbeit. Das sind die ersten Berufungen, die uns Menschen widerfahren in der Bibel. Die Grundberufung von uns Menschen, auch die Grundberufung von uns Christen, weil wir Menschen sind. Und diese Grundberufung gibt unserem Leben einen tiefen Sinn, einen inneren Halt, eine Gewissheit, eine Bestimmung und eine Struktur. Schon mein Geschlecht ist eine Bestimmung und eine Berufung Gottes. Und wir merken schon dieser schlichte Satz. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, der über Jahrtausende eine Selbstverständlichkeit war, eine Binsenweisheit, eine Erfahrungsweisheit, ist heute zum Problem geworden, weil im Rahmen der Gender-Ideologie genau das bestritten wird, dass unser Geschlecht eine Berufung ist. Da ist es nur ein Konstrukt, etwas Gemachtes, etwas Hergestelltes von uns Menschen. Es gibt aber keine größere Verunsicherung eines Menschen als die, dass er nicht mehr weiß, welches Geschlecht er hat. Die Gewissheit über unser Geschlecht ist ein Lebensfundament von uns Menschen. Biblisch gesehen steht und fällt damit alles. Wenn ich eine Berufung habe, Mann zu sein, dann ist das ein Anspruch und eine Entlastung zugleich. Ich muss dann nämlich nur Mann sein. Ich brauche nicht Frau zu sein und umgekehrt. Mein Geschlecht ist eine Berufung und sie gibt mir eine Identität. Und die gegebene Identität gibt mir Lebensgewissheit, Lebenshalt. Und wir können diese Identität und diese Berufung nur zu unserem Schaden ignorieren. Wenn wir die Identität, zu der wir berufen sind, ignorieren, verlieren wir unsere Gewissheit. Die nächste Berufung ist die zur Multiplikation. Wir sollen uns vermehren. Das ist die Berufung zu Ehe und zu einer aktiven Sexualität und Familie. Weil Gott niemals beruft, ohne zu begaben, hat er uns diesen Sexualtrieb gegeben. Und es sagt viel über uns aus, dass wir heute oft nur problemorientiert über Sexualität sprechen. Aber der Sexualtrieb ist nach dem Heiligen Geist die stärkste Kraft, die es in unserem Leben gibt. Nur der Heilige Geist ist noch stärker. Aber sonst ist der Sexualtrieb die stärkste Kraft, die es in unserem Leben gibt. Und zwar eine durch und durch positive Kraft, eine Schöpfungsgabe Gottes, ein Auftrag und eine Befreiung. Diese Kraft ist stärker als unsere intellektuelle Kraft. Das Geheimnis der Sexualität ist die Erhaltung und die Vermehrung des Lebens. Wir werden durch die Gabe der Sexualität zu Mitschöpfern Gottes. Er adelt uns mit dieser Gabe, dass wir teilnehmen dürfen an seinem Schöpfungswerk. Und durch unsere Sexualität, da vermehrt Gott diese Menschheit auf dieser Welt. Wenn da nichts drängen würde, wenn es da keine Sehnsüchte gäbe, gäbe es kein Leben und keine Zukunft. Damit wir uns an der Stelle recht verstehen, das ist wichtig zu sagen, es gibt auch andere Lebensführungen und es gibt auch andere Lebensberufungen außerhalb von Ehe und Familie. Und Jesus und Paulus geben der Ehelosigkeit durch ihre Ehelosigkeit einen ganz besonderen Adel. Das war vorher so nicht denkbar. Matthias.
Frau Schleier soll bitte rauskommen. Ein Kind von Ihnen braucht sie. Frau Schleier, tut mir leid.
Ja, kein Problem. Wir reden über Kinder und Familie, da haben auch solche Ansagen einen wichtigen Grund. Ohne diesen Sexualtrieb, ohne diese Sehnsucht gäbe es keine Zukunft. Da stehen wir vor der Quelle des Lebens. Und die Ehelosigkeit ist genauso geadelt durch Jesus und durch Paulus. Ein Adel, der bis dahin so nicht denkbar war. Aber weder Jesus noch Paulus rühren an dieser schöpferischen Grundberufung unseres Lebens. Wir sind als Mann und Frau zu einer polaren, das heißt zu einer spannungsvoll entgegengesetzten Beziehung und Schöpfungsgemeinschaft berufen. Wenn aber Ehe, Sexualität und Familie die Grundberufung unseres Lebens sind, dann können wir sie nicht nur als Nebensache behandeln. Und das ist das Problem in unseren Tagen, dass wir genau das tun. Weil wir die Grundberufung dieses Lebens vergessen haben, haben wir vergessen, dass wir für diese Grundberufung mehr Zeit, mehr Kraft und mehr Aufmerksamkeit brauchen und investieren müssen als für alles andere. Wir investieren heute die meiste Zeit unseres Lebens in unsere Ausbildung, in ein Studium, in eine Berufskarriere und in vieles andere. Und wundern dann uns, dass vielleicht die Karriere gut funktioniert, aber die Familie nicht mehr. Wenn dass die Grundberufungen unseres Lebens sind, müssen wir diesen Grundberufungen mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen, mehr Kraft und mehr Zeit schenken, wenn wir wollen, dass das Ganze gut geht, dass es Glück vermittelt. In Ehe und Familie findet die eigentliche Lebensarbeit statt. Da findet übrigens auch die eigentliche Zukunftsarbeit statt. Kinder bekommen und Kinder gesund erziehen, das ist die wichtigste Zukunftsarbeit, die es gibt. Hier arbeiten wir am Leben, da arbeiten wir am Sinn, da arbeiten wir auch am Glück. Da können wir in unseren Laboren und Forschungseinrichtungen forschen, was wir wollen. Nichts wird mehr Zukunft schaffen als die Zeugung und Erziehung von Kindern. Und nichts schafft auf Dauer auch mehr Glück und mehr Zufriedenheit als Kinder. Was uns auf Dauer glücklich macht, sind nicht die großen beruflichen Erfolge. Die machen nur kurzfristig glücklich. Was uns dauerhaft und nachhaltig glücklich macht, sind tragfähige und lebenslange Beziehungen. Wenn Sie in Ihrem Beruf große Erfolge erleben, vielleicht einen Bombendeal gemacht haben, einen riesen geschäftlichen Erfolg erzielt haben, aber abends heimkommen zu ihrem Ehepartner und der pflaumt sie nur an und macht ihnen Vorwürfe, wie schlecht sie ihn behandeln, dann sind sie nicht glücklich. Dann ist der ganze geschäftliche Erfolg nur ein schaler Geschmack. Da sind sie nicht glücklich. Und weil Gott das weiß, ist die erste Berufung des Menschen die Berufung zu Ehe, Sexualität und Familie. Ein Blickwinkel, der ja immer sehr viel Wahrheit enthält, ist der Blickwinkel vom Rückblick her, die Betrachtung unseres Lebens im Rückblick. Wenn ich einmal tot bin, was wird dann von meinem Leben bleiben? Da wird man sich vielleicht noch ein paar Jahre an meine Arbeit erinnern, die Jahre im Bengelhaus, vielleicht an die Jahre in Liebenzell. Da wird man vielleicht noch irgendwo ein Buch von mir in der Bibliothek finden und vielleicht wird irgendwann dieses Buch nochmal in einem Literaturverzeichnis von irgendeinem anderen erwähnt. Das war's dann aber auch. Was wirklich Bedeutung haben wird über meinen Tod hinaus, das sind meine Kinder. Das Leben, das ich mit meiner Frau auf den Weg gebracht habe. Diese Kinder werden dafür sorgen, dass das Leben weitergeht. Meine Arbeit wird das nicht tun. Wenn wir nach dem Sinn, Ziel und Glück des Lebens fragen, dann kommen wir an der allerersten Beauftragung, an der allerersten Berufung von uns Menschen nicht vorbei. Sie ist nicht der einzige Sinn. Sie ist auch nicht das letzte Ziel und sie ist auch nicht das tiefste Glück. Aber ein ganz grundlegender Sinn, ein ganz grundlegendes Ziel und ein fundamentales Glück. Übrigens, wir sagen zu Recht, dass Gott keine Enkel hat. Und es ist auch richtig, dass im Unterschied zur Gemeinde Ehe und Familie keine Zukunft in Gottes Ewigkeit haben werden. Aber die Erfahrung, die haben wir alle miteinander, vor allem auch im Pietismus, die hat uns eins gelehrt. Die Wertschätzung von Ehe und Familie, die Förderung einer guten Kinder- und Familienarbeit sind Gemeindeaufbaufaktor Nummer eins. Ich würde, ohne dass ich jetzt eine Statistik hier zur Hand hätte, einmal ganz kühn schätzen, dass mehr Menschen durch eine christliche Familie zum Glauben kommen, als durch jede Evangelisation oder jeden Alpha-Kurs. Nochmal, wir können die geistlichen Ziele unseres Lebens nicht verwirklichen, wenn wir diese Grundberufung aus 1. Mose 1 ignorieren. Das ist das eine. Wir sollten diese Grundberufung niemals ignorieren und nicht unterschätzen. Jetzt kommt aber auch das andere. Ehe und Familie sind wichtig, aber wir dürfen sie auch nicht idealisieren. Wir dürfen sie nicht überfordern. Wir dürfen sie nicht überhöhen. Das ist mein zweiter Punkt. Wir brauchen korrigierte Erwartungen. Wir brauchen korrigierte Erwartungen im Blick auf Ehe und Familie. Die Familie, die wir in diesem Anspiel gesehen haben, nein, es war keine vollkommene Familie, aber sie war immer noch um Längen besser als all die Familien, die uns in der Bibel begegnen. Da streitet man sich um Losungsbuch oder Andachtsbuch. Diese Probleme hätten die Erzväter im 1. Buch Mose gerne gehabt. So gut wie sämtliche Familienverhältnisse, von denen wir im Alten Testament Näheres erfahren, waren weit chaotischer und weit brutaler als all das, was Sie und ich kennen. Die Therapeuten würden im Blick auf die Erzväterfamilien von Abraham, Isaak und Jakob heute von sogenannten dysfunktionalen Familien sprechen, also von schlecht funktionierenden Familien. In der ersten Familie, da ermordete der jüngere Sohn Kain den älteren Abel. Abraham gibt seine Frau als Schwester aus und verhökert sie an den ägyptischen Pharao. Seine Schwiegertochter Rebekka verbündet sich mit einem Sohn Jakob, um mit ihm den eigenen Ehemann und den anderen Bruder und Sohn übers Ohr zu hauen und über den Tisch zu ziehen. Jakob wird seinerseits von seinem Schwiegervater Laban über den Tisch gezogen. Am Ende hat er zwei Ehefrauen, er wollte nur eine und muss dafür 14 Jahre lang schuften. Josef wird von seinen Brüdern um ein Haar ermordet und gnädigerweise nur in die Sklaverei verkauft. Im 1. Buch Mose gäbe es massenhaft Arbeit für Familien- und Traumatherapeuten. Eine Spielwiese für alle Therapeuten. Die Familien im 1. Buch Mose sind ein einziges Drama. Und es fällt ja schon auf, wenn es ausnahmsweise mal gut geht in irgendeiner Ehe oder Familie. Die Familie ist nicht nur im Alten Testament der erste Ort, wo am schwersten gesündigt wird. Ehe und Familie sind in der Bibel weit, weit weg von manchen romantischen Übertreibungen unserer Gegenwart. Dort werden diese Dinge sehr nüchtern geschildert. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann haben Jesus und Paulus ganz auf eine eigene Familie verzichtet. Und es gibt offen gesagt auch nicht allzu viele Texte zu diesem Thema. Und obendrauf kommt, dass Ehe und Familie, ich habe es erwähnt, keine Fortsetzung in Gottes Ewigkeit finden werden. Dort wird es das nicht mehr geben. Aus biblischer Sicht ist Ehe und Familie ein Provisorium in dieser Weltzeit. Bis Jesus wiederkommt, sind diese Lebensformen ein Provisorium. Und sie sind vor allem eines nicht. Sie sind kein Heilsbringer. Die Ewigkeit und die Stillung unserer tiefsten Sehnsüchte, die finden wir nur bei Gott. Wir finden sie nicht in der Familie. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wenn wir von unseren Ehen und Familien die letzte Erfüllung unseres Lebens erwarten, dann überfordern wir Ehe und Familie. Woran unsere Ehen und Familien nicht selten leiden, ist diese Überfrachtung mit maßlosen Erwartungen. Maßlose Erwartungen im Blick auf die Ehe, im Blick auf die Sexualität und im Blick auf das Familienleben. Wir leben in einer Zeit, in der uns unser Ehepartner die Erfüllung des Lebens garantieren soll. Wir wollen, dass unser Ehepartner uns liebt, uns verehrt, immer guter Stimmung ist und bleibt, sexuell voll auf uns anspringt und ansonsten nicht zu viele Ansprüche an uns richtet. Das sind überzogene, maßlos überzogene Erwartungen. Wenn wir unseren Ehepartner als Erfüllungsgaranten für unsere Lebensträume betrachten, dann machen wir ihn zu einem Götzen. Und wenn unsere Kinder unsere Lebensträume erfüllen sollen, dann machen wir sie auch zu kleinen Götzen. Wenn sie das werden sollen, was wir gerne geworden wären, dann wird Liebe zum Götzendienst. Und das letzte Ziel des Götzendienstes bin ja immer ich selber. Ich mache ein Bild letztlich von mir selber, das dann andere verwirklichen sollen. Da schaffe ich mir meine Kinder mir zum Bilde. Dann suchen wir bei unseren Ehepartnern oder bei unseren Kindern etwas, was nur Gott geben kann. Unsere Ehepartner und Kinder sind aber nicht Gott und ich übrigens auch nicht. Je maßloser unsere Erwartungen werden, umso tragischer ist dann das Scheitern. Je höher die Erwartungen werden, umso weniger dürfen diese Erwartungen gebrochen werden. Das Scheitern wird zum großen No-Go des Lebens. Und gerade weil es dann so schlimm ist, gerade deshalb scheitern wir so oft. Deshalb kommt es zu den großen Enttäuschungen über Ehepartner und Kinder, weil sie das gar nicht alles erfüllen können, was wir in Erwartungen mitbringen. Wer von Ehe, Sex und Familie das tiefste Glück seines Lebens erwartet, der überfordert diese Dinge. Gott hat diese Dinge nie dazu bestimmt, uns zu erlösen. Dazu hat er seinen Sohn gegeben, nicht diese Dinge. In dem Maße, wie wir unsere Erwartungen wieder auf ein menschliches Maß eindampfen, befreien wir unseren Ehepartner, unsere Kinder und uns selber wieder zum Menschsein. In dem Maße, wie wir wieder moderat werden, bescheiden werden, nüchtern werden, befreien wir unsere Beziehungen. Der Glaube an Jesus Christus ist nicht nur deshalb gut für unsere Ehen und Familien, weil in ihm die Kraft zur Vergebung und die Kraft zum Neuanfang drinsteckt, sondern weil wir in diesem Glauben die Erfüllung unserer tiefsten Sehnsüchte finden, die wir dann nicht mehr von unserem Ehepartner oder unseren Familien erwarten müssen. Der Glaube hilft uns, den anderen so zu sehen, wie er ist, nicht so, wie wir ihn gern hätten. Durch den Glauben muss unser Ehepartner nicht mehr unser Götze sein. Er darf wieder Mensch werden. Ein Mensch mit seinen Fehlern, mit seinen Grenzen. Ein Mensch mit seinem Scheitern und Versagen. Das dürfen wir sein, weil es einen Herrn gibt, der all die Ideale und die Sehnsüchte unseres Lebens stillen kann und erfüllen kann. Müssen wir es nicht mehr tun. Und nicht nur das. Durch den Glauben bekommen wir wieder einen Blick dafür, dass Gott uns selbst durch unvollkommene Familien und Ehen segnen kann. Ich habe vorher von diesen biblischen Chaos-Ehen erzählt und Chaos-Familien erzählt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Selbst die Chaos-Familien des Alten Testaments die Chaosfamilien dieser Erzväter, da wo unendlich viele Verletzungen und Verwundungen zur Tagesordnung zählen, wo es Mord und Totschlag, wo es Ehebruch und Lügen ohne Ende gab, sogar die werden von Gott gesegnet. Sogar die. Selbst mit solchen eigentlich zerrütteten Familienverhältnissen macht Gott seine Geschichte. Selbst solche Familien, wo eigentlich alles falsch läuft und kaputt gegangen ist, selbst diese Familien sind Teil seiner Geschichte. Man kann es auch andersrum drehen. Es gibt keine Heilsgeschichte ohne diese Familien. Gottes Geschichte besteht zunächst mal aus lauter Familiengeschichten, so chaotisch sie auch gewesen sein mochten. Und all diese Chaos-Sippschaften gehören zum Stammbaum Jesu. Apropos Jesus, selbst die Familie Jesu können wir hier nicht ohne weiteres ausklammern. Auch die Familienverhältnisse Jesu waren nicht das, was wir entspannt und harmonisch nennen würden. Und Gott segnet diese Menschen in ihren Familien, mit ihren Familien, trotz ihrer Familien, mit all den schlimmen Verletzungen, die es da gegeben hat. Was ich sagen will, egal wie schwierig es bei Ihnen in Ihrer Ehe und Familie auch gerade sein mag und aussehen mag, es kann nichts so schlimm und so verkorkst sein, dass Gott nicht mehr segnen kann. Wenn Sie zu Tisch beten, komm Herr Jesus, sei unser Gast und sich dabei denken, also wenn ich er wäre, würde ich diese Einladung nicht annehmen, dann seien Sie getrost, Jesus ist Ihre Familie nicht so peinlich, wie sie Ihnen vielleicht ist. Er setzt sich sogar bei Ihnen an den Tisch. Seine Kraft überwindet sogar das Chaos in Ihren Ehen und Familien. Ich will das gerade auch den Alleinerziehenden sagen. Denen, die mit einer zerbrochenen Ehe- und Familiengeschichte dasitzen, bei denen es vielleicht noch andere Brüche im Leben gegeben hat. Die Gebrochenheit des Lebens und die Gebrochenheit unserer Beziehungen sind für Jesus kein Grund, nicht zu uns zu kommen. Im Gegenteil, die Gebrochenheit unseres Lebens ist für Jesus der Grund gewesen, zu kommen. Ich bin gekommen, um mein Volk von ihren Sünden zu erlösen. Die Gebrochenheit des Lebens ist der Urgrund, warum Jesus gekommen ist. Wenn Sie in gebrochenen Verhältnissen leben müssen, aus was für Gründen auch immer, Sie sind der ideale Gastgeber für diesen Tischgenossen. Er wird kommen. Als Gemeinden müssen wir das vielleicht noch ein bisschen besser lernen. Aber Jesus ist unser Chaos nicht peinlich. Und nicht nur das. Da, wo Jesus mit an den Tisch sitzt, da kann sich vieles zum Guten wenden, was heute nicht gut sein mag. Es gibt nur eine Bedingung dafür, und das ist mein dritter Punkt. Wir brauchen wieder eine befreiende Ehrlichkeit. Wir brauchen wieder eine befreiende Ehrlichkeit. Wie sieht es bei Hempels unterm Sofa aus? Da brauchen wir eine Offenheit und Ehrlichkeit rüber. Wenn es eines gibt, was ich im großen Zerbruch der vielen Ehen und Familien in den letzten 50 Jahren als einen echten Fortschritt betrachte, dann ist es die Offenheit und Ehrlichkeit, mit der viele Menschen über ihre Familien und Ehen reden. Das hat fast schon biblischen Charakter. Denn dort wird das Chaos und das Versagen, die Not und die Verletzung nicht kaschiert, nicht irgendwie weggedrückt, sondern das wird ausgesprochen, das wird erzählt, das wird beim Namen genannt, in aller ernüchternden Deutlichkeit. Was christliche Ehen und Familien oft so unattraktiv macht, ist das zwanghafte Verheimlichen der Probleme, die eigentlich jeder sieht. Überall wird drüber geschwätzt. Jeder sieht's. Aber es gibt keinen Raum für Offenheit und Ehrlichkeit. Das tiefste Problem von Schuld und Versagen ist nicht die Schuld und das Versagen an sich, sondern dass wir diese Dinge verstecken, verbergen, verheimlichen. Es war nicht das einzige Mal, aber ich vergesse diese Frau nicht, die bei meiner Frau in mir im Wohnzimmer saß. Wir kannten uns schon lange. Sie war alleine gekommen. Und dann sagte sie, ich muss euch was Trauriges sagen. Ich lasse mich von meinem Mann scheiden. Wir trennen uns. Dann erzählte sie von ihrer Enttäuschung, dass er über 10 Jahre hinweg eine Sucht verborgen hatte. Seit 10 Jahren war er in einer Sucht gebunden und hatte es verheimlicht vor ihr. Und das Schlimme war nicht die Sucht. Schlimme war nicht das Versagen. Schlimme war nicht die Schuld. Das Schlimme war, dass er es 10 Jahre verborgen hatte, 10 Jahre versteckt hatte. Hätte der irgendwann gesagt am Anfang, du Schatz, ich habe hier ein Problem, dann hätte sie gesagt, Probleme sind da, um gelöst zu werden. Ich helfe dir bei deinem Problem. Ich helfe dir mit zu kämpfen. Ich helfe dir mit zu streiten. Dazu sind Ehen da, dass man gemeinsam die Nöte löst. Dazu brauchen wir uns in einer Ehe. Es war das Verstecken. Es war das Verbergen, das Vertuschen, was weh tut. Ich arbeite seit 20 Jahren mit jungen Menschen zusammen. Ein echtes Privileg. 10 Jahre Bengelhaus und jetzt 8 Jahre Liebenzell, dazu noch CEFA, dem Landesverband und. Es ist großartig, mit jungen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. 10 Jahre Arbeit mit frommen jungen Menschen. Die Mehrzahl unserer Studierenden kommt aus sehr intakten Familien, oft aus ganz tollen Familien, aber immer öfter schauen wir in fromm dekorierte Abgründe. Da gibt es eine Menge Heuchelei, immer mehr Sucht, immer mehr Gewalt und immer mehr Missbrauch. Und der gedeiht besonders gut da, wo man Dinge versteckt und verbirgt. Was Ehen und Familien die Luft abschnürt, ist nicht die Schuld, nicht die Probleme, nicht das Versagen von Eheleuten, Eltern und Kindern, sondern das Vertuschen, das Verheimlichen dieser Dinge. Das Schlimmste daran ist, dass wir uns damit auch die Vergebung verhindern. Im 1. Johannesbrief stehen ja diese bekannten und berühmten Sätze: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Übersetzt heißt es ja, wenn wir sagen, wir haben perfekte Ehen und Familien, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, weil wir sie nicht haben. Aber dann geht es ja weiter: Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Übersetzt, dann ist er treu und gerecht und kümmert sich wieder um die Erneuerung unserer Familien und Ehen. Ehrlichkeit und Offenheit sind wie frische Luft für Ehen und Familien. Ehrlichkeit und Offenheit sind die Grundvoraussetzung für Vergebung, für Veränderung, für Zukunft. Es ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Wer heute einen Arbeitsplatz hat, der ist sich darüber im Klaren, dass er und sie sich ständig weiterbilden müssen. Dass er sie Coaching, Beratung, Fortbildung, nennen sie, wie sie es wollen, dass wir das brauchen. Unsere Arbeitswelt ist so komplex geworden, so schwierig geworden. Die Entwicklungen sind so rasend, so schnell, dass wir uns ständig weiterbilden müssen. Dass wir alle Zeit immer wieder neue Tipps brauchen, neue Handwerkskniffe brauchen, dass wir uns weiterbilden müssen, dass wir Coaching und Beratung brauchen und so weiter und so fort. Die beste Ausbildung, das beste Studium hilft einem irgendwann nicht mehr weiter, dann muss man nachrüsten. Und wir und oder unsere Arbeitgeber, wir scheuen da keine Kosten und Mühen. Wir zucken da locker den Geldbeutel und geben viel Geld aus, um uns auf dem Stand der Dinge zu halten, damit wir gut weiterarbeiten können. Und wir tun das, weil es nicht nur etwas bringt, sondern weil es anders gar nicht mehr geht. Der Punkt ist, dass dasselbe aber auch für Ehe und Familie gilt. Auch da sind die Dinge schwieriger und komplizierter geworden. Auch da werden die Entwicklungen immer schneller. Auch da sind wir mit unserem Latein immer öfter und immer schneller am Ende. Aber im Blick und auf Ehe und Familie ist Coaching und Beratung und Fortbildung, also das, was man früher Seelsorge nannte, immer noch ein Tabu. Das braucht man bloß, wenn es ganz schlimm ist. So schlimm ist bei uns noch nicht. Dass wir Hilfe in unseren Beziehungen, Ehen und Familien brauchen, ist nicht mehr der Unfall des Lebens. Das ist der Normalfall des Lebens. Und wenn wir an dieser Stelle unseren Eltern und unseren Kindern etwas vormachen könnten, wäre das wirklich ein Fortschritt. Meine Frau und ich, wir hatten Krisen zu bewältigen. Da waren wir über 3 Jahre in einer Eheberatung. Wir haben das selber nicht mehr geschafft. Das ist der Normalfall des Lebens. Und ich sage Ihnen eins, sowas kann man überleben. Sowas bringt auch was. Und für Schwaben eine ganz wichtige Zusatzinformation, es ist viel billiger als eine Scheidung. Wir Menschen sind leitungsbedürftige Menschen. Wenn im Alten Testament dieser Psalm vom guten Hirten steht, der seine Schafe auf grüne Aue führt, dann sind wir die Schafe. Das heißt, wir sind leitungsbedürftige, orientierungsbedürftige Wesen. Und wenn Jesus der gute Hirte ist und wir gerne seine Schafe sein wollen, dann sind wir leitungs- und orientierungsbedürftige Menschen. Das heißt, wir sind wesenhaft darauf angewiesen, dass man uns auf grüne Aue, auf den rechten Weg führt. Auch nicht nur im Beruf, auch in unseren Ehen und Familien. Wir finden die Wege selber nicht. Das ist von Gott so gedacht, dass wir uns führen lassen, dass wir uns helfen lassen, dass wir uns Orientierung geben lassen. Dafür gibt es Menschen, dafür gibt es Schwestern und Brüder. Haben wir den Mut, es besser zu machen, als die, die nie reinschauen lassen? Dass wir uns raten lassen, helfen lassen für unsere Seele, unsere Seelen, als Ehepaare und Familien sorgen lassen? Es waren drei Dinge, die ich Ihnen heute Morgen sagen wollte. Wir brauchen eine neue Gewissheit über die erste Berufung unseres Lebens. Die Gewissheit darüber, dass wir zu Ehe, zu Sexualität, zu Familie berufen sind. Das ist die Grundberufung unseres Lebens. Wir brauchen korrigierte Erwartungen, dass wir Ehe und Familie, dass wir Ehepartner und Kinder nicht überhöhen mit maßlosen Erwartungen, sondern dass wir die Dinge wieder auf ein menschliches Maß reduzieren und dadurch uns befreien, wieder menschlich sein zu dürfen, Menschen sein zu dürfen mit all unseren Ecken und Kanten, mit unseren Versagen, mit unserem Scheitern, mit unseren Fehlern. Wir brauchen eine befreiende Ehrlichkeit. Eine befreiende Ehrlichkeit, die Demut wiederfindet, sich helfen zu lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Amen.